Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bin dankbar für die Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn haben dürfen zuallererst, dass wir uns zu ihm hin versammeln dürfen an diesem ersten Tag der Woche. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir das so in Freiheit und Frieden tun dürfen. Wir haben es aus dem Gebet unseres Bruders auch gehört. Und es ist etwas, was wirklich uns auch Grund zur Dankbarkeit sein soll. Das ist eines dieser Gnadengeschenke, die Gott uns gibt, dass wir diese Gemeinschaft mit den Geschwistern und mit ihm, dem auferstandenen Herrn, haben dürfen, dass wir sein Wort haben dürfen. Ja, mir ist es heute Morgen auf dem Herzen, einmal über einen alttestamentlichen Mann Gottes zu sprechen und über ein Werk der Auferbauung, nämlich über Nehemia und seine Arbeit an den Mauern Jerusalems. Ein Thema, das, denke ich, für uns Gläubige immer wieder wertvoll und wichtig ist, weil wir eigentlich auch so ein Werk zu tun haben, in einem Werk der Auferbauung hineingestellt sind, das viele geistliche Parallelen zu diesem Werk Nehemias hat. Wir können von diesem Mann Gottes sehr viel lernen, über seine innere Herzenseinstellung, auch über sein Vorgehen, über seinen Dienst, wie er diese Aufgabe wahrgenommen hat, die Gott ihm gegeben hat. Wir wollen einfach mal anfangen mit dem Anfang dieses Buches Nehemia und wollen einfach bestimmte Auszüge lesen. Wir können das natürlich nur eben in Punkten, bestimmten ausgewählten Punkten miteinander betrachten und wollen sehen, was wir daraus lernen können von Nehemia. Nehemia 1 ab Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Also die Situation wollen wir uns kurz in die Erinnerung rufen. Das Volk Juda, dieser Überrest, der noch übrig geblieben war, nachdem Israel, die 10 Stämme, schon verschleppt worden waren, war aufgrund der Untreue und des Götzendienstes in die Verbannung geschleppt worden. Sie waren Gefangene, sie waren Fremdlinge in der Zerstreuung dort in Babylon, und sie waren im Grund in großer Schande und Schmach, weil eine ganze Zeit lang jedenfalls Jerusalem völlig verwüstet war. Dann hat Gott Gnade gegeben nach seiner Verheißung. Eine erste Truppe ging zurück nach Jerusalem, hat dort den Altar, den Tempel wieder aufgebaut. Und so kam eigentlich das wieder in Gang, was Gott sehr wichtig war und was auch den gottesfürchtigen Juden wichtig war, nämlich dass dem lebendigen Gott Opfer und Anbetung dargebracht wurde, dort wo er es haben wollte, nämlich in Jerusalem. Aber Jerusalem war durch die, ja, zum Teil durch die Schwäche und Untreue der Juden, die zurückgekehrt waren, zum Teil auch durch äußere Bedrängnisse, dann wieder ein Stück auch angegriffen worden, war gelähmt worden, war von Feinden auch ein Stück angegriffen worden, sodass dieser Tempeldienst und diese Sammlung des Volkes Gottes in seinem Land ins Stocken geraten war und da viel Not war. Das war so die Situation. Nehemia war einer, der zu Hause geblieben war, der verpflichtet war, am Königshof zu dienen. Er war ein sehr befähigter Mann und zugleich ein sehr gottesfürchtiger Mann, etwas ähnlich wie Daniel. Er war ein hoher Diener, der Mundschenk des Königs, also einer der höchsten Vertrauten und Hofbeamten. Aber sein Herz war mit dem Volk Gottes. Er hatte Karriere, Reichtum, alles, was er brauchte, was er sich wünschte an äußeren Dingen, aber sein Herz war mit dem Volk Gottes, war in Jerusalem. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir uns überlegen, wo ist unser Herz? Es kann sein, Gott hat uns einen guten Beruf geschenkt, wir haben vielleicht Wohlstand, wir haben vielleicht ein eigenes Haus, wir können uns vieles leisten, wir können in dieser Welt angenehm und gut leben. Aber wo ist unser Herz? Ist es bei dem Herrn Jesus? Ist es bei den Aufgaben, die dem Herrn wichtig sind, bei diesem Priesterdienst des Volkes Gottes? Wir lesen weiter über Nehemia. Vers 3, und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht gelingen und gib ihm Barmherzigkeit von diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ja, wir sehen hier, dass dieser Mann Gottes ein brennendes Herz hatte für die Sache des Herrn. Dass er Leid trug, obwohl er persönlich in den besten Umständen lebte, Leid trug darüber, dass das Volk Gottes so da niederlag, dass es seinen heiligen Auftrag, dem Herrn zu dienen, Opfer zu bringen, Priesterdienst für den Herrn darzubringen, so vernachlässigt hat, so verkehrt und unvollkommen nur ausgeführt hat, dass es auch die Absonderung von den Heidenvölkern so wenig verwirklicht hat. Das war ja im Grunde die tiefste Ursache auch des ganzen Versagens Israels, dass sie diesen Auftrag als ein heiliges, abgesondertes Volk Gottes, wirklich dem Herrn allein zu dienen, missachtet haben. Sie wollten sein wie die Heidenvölker. Sie haben sich den Sitten, den Gebräuchen, den Regierungsformen und eben auch dem Götzendienst der Heidenvölker angepasst. Und das hat letztlich bewirkt, dass der Tempel zerstört wurde, dass Jerusalem zerstört wurde, dass sie alles verloren haben, was sie einmal als Volk Gottes hatten. Und als dieser Wiederaufbau in Gang kam, da sehen wir aus dem Buch Esra, dass wieder ganz ähnliche Niedergangstendenzen, ganz ähnliche Fehler und Fehlentwicklungen das Werk gehemmt haben, wie es damals war, als sie einfach diesen Auftrag verloren hatten. Und das hat diesen Knecht Gottes, den Nehemia, zutiefst beschäftigt und niedergebeugt. Nicht in dem Sinn, und das finde ich sehr, sehr schön, nicht in dem Sinn, dass er resigniert hätte. Es gibt so manche Geschwister heute, die haben resigniert, die jammern ein Stück, die sehen die Probleme in der Gemeinde des Herrn und sie sind davon niedergedrückt und haben den Mut verloren. Das war bei Nehemia nicht der Fall. Er hat sich wirklich tief gebeugt vor Gott, aber er hat immer noch Vertrauen gehabt, dass der Herr zur Ehre seines Namens auch aus dieser schwierigen Situation noch eine Wende schenken könnte. Und das finde ich so schön und so wichtig, auch so vorbildlich an Nehemia. Es hat nichts, ist nicht gut für uns, wenn wir jammern. Wir müssen auch ganz nüchtern sehen, der Zustand der Gemeinde Jesu Christi ist insgesamt gesehen wirklich beklagenswert. Ja, wenn man das auch wieder sieht, dass auch wir als Gemeinde einen göttlichen Auftrag haben, als ein abgesondertes, geheiligtes Volk Gottes, dem Herrn Lobopfer zu bringen, Priesterdienst zu bringen. Und wenn wir sehen, wie das Volk Gottes diesen Auftrag ausführt, dann muss es uns im Grund auch beugen. Und wenn wir sehen auch, eben wie Nöte und Schwierigkeiten in den Gemeinden sind, wie Zertrennungen sind, Kämpfe, die ganz allgemeine Tendenz, dass immer mehr Gläubige sich auch in die Ökumene hineinziehen lassen, in Bibelkritik, in falsche Prophetenströmungen, dann muss uns das niederbeugen. Es muss uns bewegen. Es sollte so sein, dass wir das nicht gleichgültig aufnehmen und auch nicht mit einem bitteren Herzen, das so ungefähr sagt, es ist sowieso schon alles verloren, es wird eh alles nur immer schlimmer und man kann es eigentlich eh vergessen. Das ist auch nicht die richtige Haltung. Ja? Sondern diese Not sollte uns anspornen, so wie es auch bei Nehemia war. Und wiederum ist es interessant, Nehemia war ein Mann der Tat. Ihm war es auf dem Herzen, etwas zu tun, um diese Not zu ändern. Aber er fängt nicht mit Taten an. Er fängt dort an, wo es wirklich anfangen muss, nämlich im Gebet. Er weiß ganz genau, nur der Herr kann schenken, dass diese verfahrene Situation, dieser Niedergang des Volkes Gottes noch einmal gewendet wird. Und er weiß ganz genau, die Wurzel ist nicht, dass es zu wenig Leute gibt, nicht, dass man nicht genügend getan hat, sondern die Wurzel ist immer wieder unser geistliches Abweichen von dem Herrn. Dass wir fleischlich, eigensüchtig sind, faule Kompromisse machen, dass wir dem Herrn nicht treu nachfolgen, das ist die Wurzel für den geistlichen Niedergang und die Schwierigkeiten, auch bei uns in der Gemeinde Jesu Christi in dieser letzten Zeit. Ja. Und das Heilmittel ist nicht Aktivismus, sondern Beugung vor dem Herrn. Und das finde ich so schön. Nehemia war ganz gewiss einer von denen, auch wie Daniel, die selber persönlich in einem weiten Umfang Gerechte waren. Das heißt, sie haben den Willen Gottes getan. Sie haben nicht, zumindest nicht große persönliche Schuld an dem Niedergang des Volkes Gottes gehabt. Und dennoch beugt sich Nehemia mit darunter. Ja? Er sieht sehr wohl, dass er auch mitbeteiligt war und er beugt sich auch grundsätzlich unter die Schuld des Volkes Gottes, unter das Versagen. Er stellt sich nicht darüber, er ärgert sich nicht und regt sich nicht auf, sondern er beugt sich darunter und ruft den Herrn an. Und ich denke, das ist das, was uns heute auch ganz stark fehlt, was so wichtig wäre als grundlegendes Heilmittel, damit die geschwächte, zerrissene und geistlich nicht besonders gut dastehende Gemeinde Jesu Christi gestärkt, belebt und erneuert wird. Und darum geht es eigentlich. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir dieses Herzensanliegen haben. Das, der innerste Kern ist eigentlich ganz ähnlich wie in Israel. Gott sucht Anbeter. Er sucht Erlöste, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er hat selber es verordnet, so wie er verordnet hat, dass der Dienst der Anbetung, der Ort der Anbetung war Jerusalem. Deswegen war es so wichtig. Ja, es hätte vielleicht auch Leute geben können, die hätten gesagt, na, wir können ja in Babylon Gott auch anbeten. Aber das ist nicht der Fall. Sondern Gott wollte, dass der Tempel in Jerusalem der Ort ist, wo ihm die damals vorgeschriebenen, gewollten Opfer dargebracht wurden. Und deswegen war das Herz von Nehemia in Jerusalem. Und bei uns heute ist es so, dass Gott will, dass nicht nur einzelne Gläubige ihm dienen und nachfolgen. Das ist möglich, das ist etwas Wunderbares. Aber er will, dass es Gemeinde gibt. Dass es Versammlungen des lebendigen Gottes gibt, die Gott wirklich im Geist und in der Wahrheit dienen und ihn anbeten. Priesterdienst tun. Das ist das Verlangen Gottes. Und das sollte auch unser Verlangen sein, dass es überall solche Gemeinden gibt, wo die Kinder Gottes gesammelt werden, wo sie einmütig miteinander dem Herrn geistlich dienen können und ihm die rechte Anbetung, das rechte Lobopfer darbringen können. Und diese Sicht brauchen wir im Grunde auch. Dass wir sehen, das Volk Gottes ist heute zerstreut und liegt da nieder und ist in einem fleischlichen Zustand. Es sind viele falsche Lehren, viele Streitigkeiten, viele auch Traditionen, die trennen. Viele Dinge, die gar nicht sein müssten. Ein fleischlicher Parteigeist, der untereinander zertrennt. Und das Volk Gottes ist sehr geschwächt und Gott wird dadurch entehrt und betrübt. Ja, das müssen wir ganz nüchtern so sehen. Das ist so und wir alle haben ein Stück Anteil daran. Wir können uns nicht drüber stellen und sagen, ich bin tadellos in dieser Sache. Ja? Sondern wir alle stecken mit in dieser Not drin und es ist das Allerbeste, wenn wir uns drunter beugen und diese Not in einem demütigen Geist vor Gott bringen, so wie es auch der Nehemia getan hat. Ja? Und dieses Anliegen, das letzte Anliegen war die Verherrlichung des Herrn. Er hat den Zustand des Volkes Gottes gesehen, aber letztlich hat er gebeten, um deines Namens willen, um deiner Verheißungen, deiner Treue willen, greife an. Und ich denke, das ist auch so wichtig für unser Gebet, dass wir nicht stehen bleiben bei unseren eigenen Problemen, dass wir auch nicht nur sagen, Herr, du siehst, es gibt so viele Christen, die haben keine geistliche Heimat, schenk doch, dass es wieder mehr Gemeinden gibt. Das ist richtig, das ist auch ein wichtiges Anliegen. Aber das letzte Anliegen sollte sein, Herr, gib, dass dein Name angebetet wird nach deinem Willen, zu deiner Ehre, in möglichst vielen Orten, in Gemeinden, die dich ehren. Ja? Das sollte das Anliegen sein. Das ist sozusagen das Vergleichbare, was den Nehemia umgetrieben hat, was uns umtreiben sollte, dass Gemeinde gebaut wird und wie auch immer das aussieht, das sind oft nur Hausgemeinden, kleine Kreise heute, ja, das können, in vielen Orten kann man gar nicht mehr erwarten, dass da gleich große Gemeinden entstehen. Man kann auch nicht erwarten, dass man vielleicht unbedingt immer eigene Räume hat, das ist ja auch gar nicht nötig. Der Herr Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter. Ja? Aber dieses Herz für die Sache Gottes, auch dieses Verlangen, die Kinder Gottes zu sammeln, die zerstreut sind und wirklich Gemeinde zu bauen, dass der Herr zu seinem Ziel kommt und geehrt wird, das braucht es mehr bei uns. Und das ist eigentlich das, was wir bei Nehemia so schön finden, vorbildlich finden in seiner Gesinnung. Wie gesagt, der Anfang ist Gebet, Demütigung, auch das Bewusstsein, ich kann da gar nichts ändern, wenn der Herr nicht handelt und sich erbarmt und eingreift. Ich als menschliches Werkzeug vermag nichts. Das ist ganz wichtig. Und dann, interessant, bahnt Gott den Weg. Das wollen wir etwas überspringen. Er kommt vor den König und der König gibt ihm gegen alle menschliche Wahrscheinlichkeit die Erlaubnis und den Auftrag, nach Jerusalem zu gehen. Und nun fängt er an, dieses Werk, das Gott ihm aufgetragen und aufs Herz gelegt hat, auszuführen. Er kommt dort nach Jerusalem, sieht sich die Schäden an, die in Jerusalem gewesen sind. Das ist auch wichtig, dass wir nicht blauäugig, nicht idealistisch rangehen, dass wir ein Stück wirklich auch erkennen, wo ist der Iststand in der Gemeinde Jesu Christi. Auch in unserem konkreten Fall, dort wo wir hineingestellt sind. Ja? Jeder von uns hat eigentlich, wenn er dem Herrn Jesus nachfolgt, eine Platzanweisung, eine Dienstanweisung, wo Christus will, dass wir in seinem Leib dienen. Und das ist der Platz unseres Dienstes. Und dort sollen wir mithelfen an dem Aufbauwerk. Und das Erste ist, wie gesagt, dass wir ganz nüchtern sehen, wo sind eigentlich überall Schutt und Trümmer. Da reist der Nehemia mit dem Esel rund um Jerusalem, schaut sich das alles genau an. Und erst dann, nachdem er das sicherlich auch im Gebet bewegt hat, spricht er mit den Ältesten von Jerusalem. Ich lese mal Kapitel 2, Vers 17. Da sprach ich zu ihnen, nämlich zu diesen Ältesten und den ganzen Verantwortlichen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Auch ganz wichtig, der Nehemia weiß auch, obwohl er ja königliche Vollmacht hatte und eigentlich ein Befehlshaber war, er weiß ganz genau, es braucht viele. Alle im Volk Gottes müssen an diesem Aufbauwerk zusammenwirken. Es ist nicht eine One-Man-Show, nicht etwas, was ein einzelner Tatkräftiger durchziehen kann, sondern das Werk, das geistliche Werk der Auferbauung kann nur geschehen, wenn alle auch wirklich oder viele zumindest ein Stück von Herzen mitwirken. Und deswegen berät er sich mit seinen Brüdern, mit diesen Verantwortlichen. Er macht ihnen keine Vorwürfe, obwohl sie da sicher auch vieles versagt haben. Er legt ihnen dieses Anliegen vor und er ermutigt sie, auf den Herrn zu blicken. Ja, letztlich geht es darum, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich die Bauleute umsonst. Und das war, denke ich, auch das, was diese Leute ermutigt hat, dass sie gesehen haben, es kommt von dem Herrn, dass der Nehemia jetzt mit diesem Auftrag gekommen ist. Gott hat sich über uns erbarmt, er will ein Werk tun. Und dann waren sie ermutigt, dann haben sie wirklich auch Mut gefasst, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und dann kommt aber auch schon, und das ist eben das Harte und Schwierige, die Lektion, die wir bei Nehemia auch lesen können. Wenn du ein gutes Werk, ein Werk des Herrn anfängst, dann kommt Widerstand. Dann kommen Schwierigkeiten. Plötzlich kommen Kämpfe auf. Es bleibt nicht so schön ruhig und friedlich und so harmonisch, wie man gedacht hat. Das ist oft eine der großen Belastungen auch für jüngere Christen, wenn sie in die Gemeindearbeit einsteigen, dass es da immer wieder Spannungen, Schwierigkeiten und Kämpfe gibt. Es geht nie ohne. Das gibt es gar nicht. Eine Gemeinde, die 20 Jahre lang nur immer Friede und Harmonie hat, da, und das stimmt da nicht. Ne? Auf der Erde leider nicht möglich. Ja? So sehr sich jeder das wünschen würde. Und nun finden wir schon gleich am Anfang, Vers 19, Widerstand. Als aber Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem der Araber dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Ja, eine ganz wichtige Sache, auch in der Gemeinde Jesu Christi, ist die richtige Handhabung der Absonderung. Und das ist hier angesprochen. Wir wissen ja, der Tempel war bereits aufgebaut, wie das war halbwegs. Aber das ganze Werk krankte daran, dass praktisch die Heiden, die Feinde Gottes, ungehindert in Jerusalem ein- und ausgehen konnten, das Werk der Anbetung hindern konnten, weil die Mauern um die Stadt Jerusalem nicht gebaut waren. Und diese Mauern sprechen vorbildlich und geistlich von der Absonderung der Gemeinde Jesu Christi gegenüber der Welt, dem falschen Christentum, allem, was nicht aus Gott ist. Und das ist ein Punkt, der auch heute große Not bereitet. Dass viele wahre Gläubige in Gemeinden sind, wo sie vermischt sind mit falschen Christen. Mit solchen, die eigentlich gar nicht wirklich zum Volk Gottes gehören. Und das Vorbild bei Nehemia dafür sind die Samariter, dieses Mischvolk, das um sie rum war. Diese Leute, die ein Stück einen äußerlichen Dienst des Herrn angenommen haben, aber vermischt mit ihrem eigenen heidnischen Götzendienst. Dieses Mischvolk war der Hauptfeind der Arbeit, Aufbauarbeit in Jerusalem. Das ist ganz interessant. Also nicht etwa die Perser oder die Chaldäer oder irgendwelche offen heidnischen Mächte, sondern diese Pseudo-Juden, ja, diese Leute, die den Dienst des Herrn vermischt haben mit dem Götzendienst, die waren die erbittertsten Feinde. Von denen hat Nehemia so viel Widerstand bekommen. Und es fängt sofort an. Sobald dieses Werk begonnen hat, haben diese Leute gespürt, hier passiert was. Das ist gegen uns. Das passt uns nicht. Und sie haben angefangen zu schießen. Aber genau deshalb mussten ja die Mauern Jerusalems gebaut werden. Damit die von Gott gewollte Trennung zwischen echt und unecht wirklich auch aufrechterhalten wird. Ich möchte da erinnern an 2. Korinther 6, diese ganz, ganz wichtige und grundlegende Lehre, die uns da der Geist Gottes im Neuen Testament gibt in Bezug auf den Weg der Gemeinde. Und es ist ganz parallel zu dem Auftrag, den Israel in 5. Mose bekommen hatte, nämlich ihr sollt euch nicht mit den Heidenvölkern vermischen und ihren Göttern nicht dienen. Ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, ein Priestervolk. Und die andere Seite dieses positiven Auftrags war die Absonderung. Ja? Und wenn sie die Absonderung vernachlässigt haben, dann haben sie auch den Priesterdienst verloren. Das war zusammengehört. Und das sehen wir genauso im Neuen Testament. Ab Vers 14, 2. Korinther 6 lesen wir, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Hier wird gelehrt, dass Trennung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wiedergeboren und Nicht-Wiedergeboren, ein Grundelement der echten Gemeinde Jesu Christi ist. Wenn wir da jetzt die Geschichte der Kirche anschauen, dann sehen wir schon am Anfang bei der Entartung der apostolischen Gemeinde zur katholischen Kirche, wie genau diese Trennung zerstört wurde, wie Massen von Ungläubigen, von Scheingläubigen in die Kirche hineinkamen und letztlich das Ganze entartet ist. Bis hin zur konstantinischen Wende, wo dann praktisch die Kirche Teil des Römischen Reiches und ihres Machtapparates wurde. Total mit der Welt verschmolzen. Und dann sehen wir aber auch bei der Reformation, dass zwar das biblische Evangelium wieder ans Licht gebracht wurde, dass aber auch da diese Absonderung zwischen Licht und Finsternis, zwischen gläubig und ungläubig missachtet wurde. Die Volkskirche hat ganz bewusst alle Heiden und Ungläubigen mit hineingenommen und man wollte sie gewinnen und evangelisieren, aber das war ein großer Irrtum. Im Grund war es auch da so, dass dieser Aufbruch dadurch zerstört wurde, dass im Grund die Ungläubigen die Macht übernommen haben, die Scheingläubigen, und das Ganze auch bald entartet ist. Und so finden wir hier, Gott will die Trennung zwischen Licht und Finsternis. Und der Satan will die Vermischung. Das ist die andere Seite, die hier nur angedeutet ist. Aber das müssen wir lernen. Der Satan versucht Sauerteig der Sünde und der Irrlehre. Er versucht falsche Gläubige hineinzumischen in das Echte, diese Absonderung zu zerstören, weil er genau weiß, dann muss Gott seine Hand zurückziehen von den Gemeinden, die solchermaßen durchsäuert und vermischt sind und sie werden entarten. Ja? Und das ist ein Gesetz, das Gesetz des Sauerteiges, das uns mehrfach ganz deutlich gezeigt wird, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und wenn man die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi anschaut, dann sehen wir diese bedrückende, aber ganz deutliche Tatsache, dass dieses Gesetz einfach wirkt. Da kann man machen, was man will. Man kann sich das wünschen, dass es anders ist, aber es wirkt einfach. Ja, sobald du den Sauerteig drin lässt, fängt es an, den ganzen Teig zu durchsäuern. Und es ist wichtig, dass wir hier verstehen, Gott will Absonderung. Gott will, dass die Heiligen, die wiedergeborenen Kinder Gottes, getrennt sind von den Ungläubigen, von den Scheingläubigen, von denen, die nicht aus Gott gezeugt sind. Ich lese mal weiter und dann kommt die Begründung. Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also der Grund für die Absonderung war jemals, dass Israel berufen war, ein heiliges Priestervolk zu sein und der Herr wollte in ihrer Mitte wohnen. Und genauso bei der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein heiliger Tempel des Herrn. Der Herr selber will in unserer Mitte gegenwärtig sein. Und genau aus dieser Furcht des Herrn, aus dieser Ausrichtung auf den Herrn Jesus, sollte unser Bestreben sein, uns von Unreinem zu heiligen, unsere Gemeinde nach dem Wort Gottes auszurichten, so wie damals der Priesterdienst nach den Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes getan werden musste. Sonst war er nicht akzeptabel für Gott. Und auf der anderen Ebene auch, dass wir darauf schauen, dass nicht wir uns mit den Heiden vermischen und den Heidenvölkern uns angleichen. Das war die große Gefahr damals und es ist die große Gefahr auch in der Gemeinde Jesu Christi gewesen, diese Anpassung an die Welt, an das Heidentum. Und das finden wir heute wieder ganz massiv in der Gemeinde durch Willow Creek, durch Pro Christ, durch die ökumenische Bewegung, durch die Charismatik, durch verschiedene Kanäle versucht der Widersacher in die Gemeinde Jesu Christi Verweltlichung, Anpassung an die Welt und Götzendienst hineinzuschleusen. Ja? Heute würden viele evangelikale Christen das gar nicht mehr verstehen, dass das auch gegen die katholische Kirche gerichtet ist, wenn es da heißt, was hat Christus mit Belial gemeinsam. Ja? Heute sind viele Leute, die meinen, ja, die katholische Kirche hat doch auch ein biblisches Evangelium, das ist doch auch der biblische Herr Jesus, der dort angebetet wird. Und man versteht gar nicht mehr, die geistliche Wesensart dieses falschen Christentums zu unterscheiden vom echten. Die Reformatoren, die selber als Katholiken angefangen haben, sie haben ganz klar erkannt, die Eucharistie, dieses falsche Messopfer, wo Christus immer wieder geopfert wird für die Sünden der Menschen von einer falschen Priesterschaft, das ist gräulicher Götzendienst. Wenn ihr da mal Zitate hören würdet von den Reformatoren der frühen Zeit, ihr würdet erschrecken, wie militant und deutlich die das ausgedrückt haben, dass das ein Gräuel vor Gott ist, diese Eucharistie. Heute beklagen sich die Protestanten, dass sie nicht zum katholischen Abendmahl mit zugelassen werden. Sie würden gerne auch diesen Gräuel mitfeiern und sind ganz böse, dass sie es nicht dürfen. Ja? So weit sind wir gekommen. Die geistlichen Unterschiede zwischen Licht und Finsternis sind von den Gläubigen oft gar nicht mehr verstanden. Man versteht gar nicht mehr, dass Rom ein falsches Evangelium hat, das Millionen in die Hölle bringt. Und dass es ein Gräuel vor Gott ist, was diese Leute tun. Ja? Heute in evangelikalen Blättchen, auch jetzt wieder in Idea, ja, da wird ein großes Interview mit dem Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio angeboten. Ja? Und er bringt konservative Werte. Wie schön. Familie, man soll den Glauben stärken. Aber was für ein Glaube ist gemeint? Er ist praktizierender Katholik. Ja? Er hat einen ganz anderen Glauben als den biblischen, evangelischen Glauben. Aber Hauptsache irgendwie christlich. Hauptsache, man hat irgendwie noch ein bisschen Wertekonservativismus. Dann ist schon alles gut. Dann muss man sich gegenseitig stehen lassen und auch das falsche Evangelium Roms akzeptieren. Versteht ihr? Das ist die Welle, die Mauern um Jerusalem sind niedergerissen. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen heilig und unheilig, zwischen dem Volk Gottes und den Gegnern des Volkes Gottes. Und das ist eine tödliche Gefahr und eine Lähmung des wahren Priesterdienstes. Ja? Deswegen, Gott will Absonderung nicht als Selbstzweck, sondern weil er als der Heilige in der Mitte seines Volkes wohnen will, der will eine abgesonderte örtliche Gemeinde, weil er in jeder örtlichen Gemeinde, wenn sie sich versammelt, gegenwärtig sein will. Wisst ihr, und das ist auch so wichtig, dass wir diese Ausrichtung auf den Herrn nicht verlieren. Dass wir sehen, es ist das Entscheidende, dass wir das Wohlgefallen unseres Herrn in unserem Gemeindeleben haben, dass er in der Mitte ist. Nicht, dass Menschen sich wohlfühlen und alles an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet wird. Das ist Götzendienst. Ja? Das ist im Grund genau diese Orientierung an den Heidenvölkern, die Gott verurteilt. Wenn wir uns wirklich auf den Herrn Jesus ausrichten, dann werden sich echte Gläubige ganz sicher wohlfühlen, in Anführungsstrichen. Ja? Wobei, das schließt zum Beispiel ein, dass sie auch Ermahnung erleben, ja? Dass sie herausgefordert werden und korrigiert werden. Ein echter Gläubiger freut sich über sowas, anstatt sich zu beklagen. Ja? Aber in dem Moment, wo wir sagen, wir müssen alles in der Gemeinde am Menschen ausrichten, da verlieren wir den Segen und die Gegenwart Gottes. Und das ist das, was wirklich zu fürchten ist. Wisst ihr, die Wurzel der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, dieses herrlichen salomonischen Tempels, war gelegt, als die Ältesten Israels Götzendienst betrieben. Und da wird im Propheten Hesekiel geschildert, wie die Herrlichkeit Gottes vom Tempel gewichen ist. Da stand er noch ein paar Jahre. Der Betrieb ging weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Aber ihr Lieben, das war schon die Stunde, wo die Zerstörung vorherbestimmt war. Ja? Und so gibt es heute Gemeinden, die laufen äußerlich wunderbar weiter, aber die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart und der Segen Gottes ist nicht mehr da. Und diese Gemeinden werden irgendwann den Bach runtergehen. Ja? Die werden vielleicht sogar äußerlich noch mehr wachsen. Ja? Aber sie sind geistlich verloren als wirkliches Zeugnis für den Herrn. Und das ist diese Sicht, die wir heute brauchen, dass wir wirklich sehen, Gott sucht Gemeinden, die wirklich dem Herrn Jesus und seinem Wort treu sind, in denen dieser heilige Priesterdienst treu getan wird und die sich absondern von der Welt. Und von den Verführungsströmungen, die heute umgehen. Ja? Das ist Gottes Ziel. Und da gilt es, eine Arbeit zu tun. So wie damals, als Jerusalem in Trümmern lag. Das ist Kampf, das sind Schwierigkeiten, das ist kein Spaziergang. Das ist nichts, wo man sich dabei wohlfühlen kann, sondern es gibt Kämpfe, Leiden und Probleme noch und noch, wenn wir diese Arbeit anpacken. Aber Gott will es. Und so finden wir die Juden im Buch Nehemia, wie sie anfangen, die Mauern Jerusalems auszubessern. Das ist ein wunderschönes Kapitel, aber da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Im Einzelnen, ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen vor eurem geistigen Auge. Diese verschiedenen Familien, jeder hat seinen Abschnitt, jeder seinen Bauauftrag. Jeder packt mit an, schon unterschiedlich in der Intensität und Motivation. Ja, da gibt es solche, die machen das nur widerwillig und andere machen das eifrig, das sieht der Herr. Aber dieses Werk wird begonnen. Und dazu möchte ich noch einmal lesen aus dem 1. Petrus 2, diese Bibelstelle, die eben das neutestamentliche Gegenbild auch behandelt. 1. Petrus 2, Abvers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das ist der neutestamentliche Auftrag. Lasst euch aufbauen, nicht baut ihr selber auf. Wisst ihr, das Baumaterial ist einfach ein anderes. Diese Israeliten, die konnten die Trümmer Jerusalems durchforsten und da die Steine klopfen und abschaben und konnten die wieder einsetzen in die Mauer. Ja, das können Menschen. Aber das Haus Gottes, der Tempel Gottes, der Gemeinde, wird gebaut aus lebendigen Steinen. Das heißt aus wiedergeborenen Gläubigen. Und es kann kein Mensch. Sondern dieses Werk tut allein der Herr. Aber er gebraucht Menschen dabei. Ganz klar. Ja? Also da müssen wir ganz arg aufpassen. Lasst euch aufbauen. Stellt euch in dieses Werk, das der Herr tut. Nicht, ich bin Gemeindebauer. Ja? Da gibt es manchmal so Sachen. Ja? Ich baue eine Gemeinde. Ja, du liebe Zeit. Ja? Das kann nicht gut gehen. Ja? Ich kann nur mich in dieses Werk hineinstellen lassen, wenn der Herr mich beruft. Und da geht es auch ganz klar darum, es muss alles seinen Platz vom Herrn haben. Er ist der Architekt, der Herr dieses Baus. Du kannst nur im Segen bei diesem Werk mitwirken, wenn du am richtigen Bauabschnitt bist und im richtigen Platz und in deiner Gnadengabe, deinem Auftrag gemäß dienst. Und dann brauchen wir noch eine geistliche Gesinnung dazu. Ja? Es heißt jetzt ein geistliches Haus. Es wird durch den Geist Gottes erbaut. Und in dem Moment, wo ich anfange, fleischlich, menschlich zu handeln in diesem geistlichen Haus, passiert Schaden. Das Aufbauwerk wird behindert oder muss sogar liegen bleiben. Der Einzelne wird nicht so gefördert und die Gemeinde kann nicht so sich entfalten, wie es sein sollte, wenn das Fleisch anfängt, wirksam zu werden. Das ist unsere große Herausforderung, dass wir in ein geistliches Werk hineingestellt sind, wo wir abhängig sind vom Herrn, wo wir wirklich ein Verständnis von dem brauchen, was der Herr eigentlich möchte. Ja? Er möchte, dass diese lebendigen Steine zubereitet werden. Das ist ja ganz interessant, im Tempel wurden die Steine hineingefügt, da wurde kein Hammer und kein Meißel gesehen und gehört. Ja? Das war alles perfekt eingepasst. Und im Werk des Gemeindebaus ist es so, dass diese lebendigen Steine, denke ich, im Lauf dieses Bauwerks auch ein Stück zubehauen und zubereitet werden müssen. Ja, und das ist auch ein Problem, weil da wehren wir uns oft. Wenn Gott den Meißel ansetzt und bei uns einige schräge Kanten abschlagen will, die einfach verhindern, dass ich richtig reinpasse in meinen Platz, ja, dann schreien wir oft, ja, und dann wehren wir uns und wollen das nicht. Aber Gott möchte, dass diese einzelnen Steine auf eine perfekte Weise zusammenpassen. Und das geschieht im Äußeren nur dadurch, dass wir uns behauen lassen und dass wir uns gegenseitig reiben und abschleifen. Ja, das gehört zu jeder biblischen Gemeinde auch dazu. Dass es da Spannungen gibt, Schwierigkeiten, in denen wir, wenn wir alle geistlich gesinnt sind, dadurch lernen, dadurch verändert werden, zubereitet werden und letztlich tiefer zusammengefügt werden, damit diese Mauer ohne Lücken ist. Ja, das ist eigentlich Gottes Ziel. Und das bedeutet, dass wir da wirklich Opfer bringen müssen. Ja, diese Israeliten mussten auch Opfer bringen. Die haben ja auch ihre normalen Alltagsarbeit zu tun gehabt. Die haben Delegierte geschickt, die dann praktisch sich nur mit dem Bau beschäftigt haben und dafür mussten sie andere Sachen liegen lassen. Ja, sie haben vielleicht nicht so viel Geld eingenommen. Und auch der biblische Gemeindebau dieses geistlichen Hauses geschieht nicht ohne Opfer. Ja, aber das schwierigste Opfer ist das Opfer unseres Eigenwillens und unseres fleischlichen Selbstlebens. Ja. Also es geht nicht so sehr um Zeit und Geld, das investiert ein Vereinsmeier auch, wenn er den Hasenzüchterverein aufbauen will. Ja? Zeit und Geld. Sondern es geht darum, dass unser Ego dran gebracht werden muss. Dass wir lernen müssen, unter der Führung des Herrn den unteren Weg zu gehen, die Kämpfe durchzustehen, die Heiligen gegenseitig zu ermutigen, damit niemand erlahmt. Wir schauen mal weiter und dann sehen wir genau, wie das auch in diesem Aufbauwerk dort der Fall war. Nehemia 4. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihm. Und Juda sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Ja, und was macht Nehemia? Er resigniert nicht, das war eine Krise. Da gab es äußeren Druck, Schwierigkeiten und es ist eben etwas, bei jedem geistlichen Aufbauwerk versucht der Feind Schwierigkeiten aufzubringen. Dinge durcheinander zu bringen, Verwirrung zu stiften. Ja? Müssen wir ganz nüchtern sehen. Aber der Nehemia, der verliert nicht den Mut, sondern er stellt Wachen auf. Ja? Und es ist auch wichtig, dass wir wachsam sind. Wir können nicht blind sein, wir können nicht gutgläubig sein. Wir müssen einfach damit rechnen, dass es Probleme und Widerstand und Verwirrung gibt bei einem solchen Werk. Und wenn wir schon wachen und beten, dann ist schon mal der halbe Angriff abgewehrt. Ja? Und wir können die Dinge einordnen und richtig reagieren und weitermachen. Und diese Feinde, sie versuchten einzuschüchtern und zu resignieren. Und da musste auch der Nehemia die Einzelnen ermutigen und wirklich auf den Herrn weisen, damit sie wieder Kraft zum Kampf und zur Arbeit gewann. Und so gibt es auch im Werk eines Gemeindeaufbaus immer wieder Stunden, wo man das Gefühl hat, hat doch keinen Sinn. Können wir alles bleiben lassen. Ja? Und genau da dürfen wir nicht nachgeben, sondern müssen zum Herrn und uns stärken lassen, damit dieses Werk wirklich in der richtigen Weise weitergehen kann. Und dann kommt ein weiteres Problem. In Nehemia 5, das wollen wir nur ganz kurz streifen, da kommt plötzlich das Problem, dass es innerhalb der Juden Bedrängung, Sklaverei, wirtschaftliche Ausbeutung gegeben hat. Ja? Und das ist dann auch der Punkt, dass unter den Gläubigen oft Probleme und Missstände sind, die sich auch hemmend auswirken auf das Werk des Aufbaus. Das kann zum Beispiel sein, in manchen Gemeinden gibt es Verfeindungen zwischen zwei Familien, die vielleicht schon in der zweiten Generation sind. Und nie hat man Buße getan, die Dinge bereinigt und offen drüber geredet und die Sache in Ordnung gebracht. Und dann wundert man sich, warum die Atmosphäre so kalt ist, warum es geistig nicht vorwärts geht in der Gemeinde, warum es Schwierigkeiten gibt, die scheinbar nicht zu überwinden sind. Aber solche Dinge, und das hatte Nehemia ganz klar empfunden, das ist ein Hindernis für das Werk Gottes. Das muss beseitigt werden. Und deswegen, und da ist der Nehemia ganz deutlich und direkt, ja, er geht diese Leute an, die da ihre Volksgenossen ausgebeutet und versklavt haben. Ja. Und er stellt ihnen ihre Sünde ganz deutlich vor Augen und er sagt, das muss aufhören. Ja, da sehen wir, wie er wirklich auch, er war ein bedächtiger Mann, aber er konnte auch sehr deutlich und massiv auftreten, wenn es die Situation erfordert hat. Ja, er ist wirklich ein Vorbild auch in seiner Leiterschaft, indem wir die Menschen ermutigt und selber auch sie ein Stück anspornt, ihren Platz einzunehmen und trotzdem, wenn Autorität notwendig ist, dann übt er sie auch aus. Ja? Und diese innere Krise muss auch überwunden werden. Und dann geht es weiter und die Feinde versuchen, ihn zu verleumden, ihn in eine Falle zu stecken. Und dann sehen wir auch wieder, dass es da unter den Israeliten, unter den Juden solche gab, die mit diesen Feinden gemeinsame Sache gemacht haben. Und das gehört auch mit zu den schwierigsten Dingen in der Arbeit in der Gemeinde Jesu Christi, dass es manchmal Gläubige gibt, Geschwister, mit denen man eigentlich verbunden ist und die sozusagen in einer ganz bestimmten Sache sich da anstecken lassen, letztlich gegen dieses Werk zu arbeiten. Und da müssen wir so wachsam sein, dass das auch für uns nicht passiert, dass wir durch irgendeine fleischliche Sache plötzlich in einen Streit reinkommen, in einen Kampf, der letztlich der Feind ausnutzt, um dem Werk zu schaden. Also es gab damals solche, die eben den Nehemia versuchen wollten zu verlocken, dass er sündigt, dass er in das Innere des Tempels geht. Und da waren dann jüdische Propheten und Juden dabei, die haben das noch mit unterstützt. Und da müssen wir auch sehen, das gehört mit zu den schwierigsten Dingen, dass wir uns damit drunter beugen, dass wir auch solche inneren Schwierigkeiten unter den Gläubigen in einer geistlichen Weise behandeln und sehen, dass sie überwunden werden können, damit dieses Aufbauwerk nicht geschädigt wird. Und es ist auch interessant, wir lesen nicht, dass der Nehemia sich an diesen Juden gerecht hätte. Er hätte das können, er hatte ja Macht. Ja, er war ja der Statthalter des Königs und hätte nur sagen müssen, köpft die, dann wären die weg gewesen. Ja. Sondern er hat es ein Stück erduldet und er hat es ein Stück dem Herrn übergeben. Aber diese inneren Konflikte müssen in Nehemia 6 auch gelöst werden und gleichzeitig diese Verführungsversuche, diese Versuche der Feinde, den Nehemia auf einen falschen fleischlichen Weg zu bringen, wo er letztlich dran gescheitert wäre. Und das ist auch wirklich wichtig. Wenn du dem Herrn dienst, dann wirst du immer wieder in Krisen und Situationen kommen, wo man in der Gefahr ist, sich menschlich zu helfen, zu rächen, mit menschlichen Mitteln irgendwie sich zu wehren. Und das ist gefährlich. Dabei kann das ganze Werk geschädigt werden. Ja? Da gilt es dann ganz besonders, Stille zu halten, zum Herrn zu gehen und vom Herrn sich zeigen zu lassen, wie der geistliche Weg ist, eine solche Schwierigkeit zu überwinden. Und wir sehen da auch wieder, Nehemia ist wirklich vorbildlich. Er war nüchtern, er hat gebetet, er hat diese Dinge durchschaut, wo er da auf einen falschen Weg gelockt werden sollte. Und er ist standhaft geblieben. Er ist den Weg mit dem Herrn durchgegangen. Und dann kommen wir zu den zwei vielleicht eindrucksvollsten und schönsten Kapiteln, Nehemia 8 und 9. Die sprechen von Erweckung unter diesem Überrest, der da gebaut hat. Wir sehen erst die Probleme, die Schwierigkeiten, das Versagen. Ja, da ist die Bibel ganz realistisch und das ist gut so, weil bei uns sieht es auch nicht anders aus. Aber dann sehen wir auch etwas sehr Mutmachendes. Mitten in diesen ganzen Kämpfen und Schwierigkeiten geht es dann darum, dass die Gemeinde Verlangen hat, das Wort des Herrn neu zu hören. Es war nicht, wie Gott es angeordnet hatte, regelmäßig gelesen und verkündet worden, aber da in dieser Situation hat diese Gemeinschaft von gläubigen Juden gewusst, wir brauchen jetzt das Wort. Ich lese mal von Nehemia 8 einige Auszüge. Und als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, und so weiter. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Vers 5. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er das öffnete, stand das ganze Volk auf. Da war Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Das ist auch etwas, was uns oft heute fehlt. Die Ehrfurcht vor dem Wort, dem heiligen Wort Gottes. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewann. Dann geht es weiter, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also da war ein Aufhören, ein Aufmerken auf das Wort Gottes. Das Volk Gottes hat verstanden, wir müssen mehr Belehrung haben, Weisung. Und das ist ja dieses Wort Gesetz, Torah heißt ja auch Weisung, Unterweisung Gottes über unseren Weg, über unsere Berufung, über unseren Priesterdienst. Und das haben sie verlangt danach. Sie wollten diese Weisung haben und sie haben sie auch mit offenem Herzen aufgenommen. Und wisst ihr, da geschehen auch heute noch unter der Gemeinde Dinge, die eine Wende bringen können, die wieder ganz neu uns zusammenführen und auch auf den Herrn ausrichten können, wenn wir bereit sind, offen Herzens auf das Wort Gottes zu hören. Das Wort Gottes, das verkündigt und gelehrt wird, das ist das Mittel, mit dem der Herr, der erhöhte Herr, seine Gemeinde zurüstet und stärkt und leitet. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder ernstlich beten für die Wortverkündigung. Dass wir beten für die Brüder, die am Wort dienen, dass sie doch wirklich vom Herrn geleitet und gelehrt sind und das Wort Gottes so bringen, wie es auch für die Gemeinde zu ihrer Erbauung nötig ist. Denn das kann alleine wirklich verfahrene Dinge ändern, wenn Gläubige, die vielleicht ein Stück in Fleischlichkeit sich gegenseitig bekämpft haben, auf falsche Wege gekommen sind, wenn sie wieder neu auf das Wort Gottes hören. Und das Wort hat damals die Gewissen getroffen. Vers 9 lesen wir, und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Nun, es war sicher sehr gut, dass sie geweint haben. Sie haben ein Stück gesehen, wie groß der Gegensatz war zwischen den Plänen Gottes für das Volk und dem, was das Volk tatsächlich ausgelebt und verwirklicht hat. Sie haben auch gemerkt, warum Gott ihnen ihren Segen, Jerusalem, den Tempel, das alles wegnehmen musste. Es steht ja im 5. Buch Mose alles geschrieben, wenn ihr das mal lest, ja, was Gott dem Volk mitgegeben hat, bevor es noch über den Jordan ging. Da steht schon die ganze Geschichte drin, bis zur Vertreibung, bis zum Holocaust. Ja. Erschreckend und zugleich erstaunlich und erhebend, weil es auch zeigt, dass es das Wort des lebendigen Gottes, der Herr über die Geschichte ist. Ja. Er hat es genau vorhergesagt und dieses Wort haben sie gehört und es hat ihre Herzen getroffen. Und das ist so wichtig, dass das Wort Gottes unsere Herzen treffen kann. Dass wir wirklich innehalten und uns ganz neu vor Gott beugen, wenn wir das Wort hören. Das fehlt heute oft. Ja, viele Christen haben eine Art Schutzschicht über ihrem Herzen gebildet, wo das Wort Gottes bloß noch dran abläuft. Ja, so wie wir an irgendwelchen versiegelten Lacken, wo das gar nicht mehr sich festhalten kann. Und das darf so nicht sein. Da müssen wir auch ganz neu darum bitten, dass Gott unsere Herzen wirklich ansprechen kann. Ja, und da sehen wir dann Vers 13, am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Also sie haben noch Vertiefung gewollt. Ja? Tiefere Unterweisung. Und das ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter der Gemeinde, die Dienst tun, gesondert und vertieft unterwiesen werden, damit sie auch wieder andere unterweisen können. 2. Timotheus 2 ist das Neutestamentlich. Ja? Gehört mit zu diesem Aufbauwerk dazu. Und dann finden wir in Nehemia 9, ist auch kostbar, das Bußgebet der Leviten. Also die Lesung des Wortes Gottes hatte bewirkt, dass sie ein Stück tiefer verstanden haben, wo liegen eigentlich die Wurzeln für unser Elend. Und dass sie auch verstanden haben, wir müssen uns vor Gott demütigen und wirklich unseren Zustand bekennen, so wie er ist, damit Gott in seiner Gnade eine Veränderung, eine Erneuerung, eine Erweckung und Belebung schenken kann. Und ich denke, das ist auch das, was Gott dann geschenkt hat, weil die Herzenshaltung richtig war. Und auch ähnlich wie in dem Gebet von Nehemia am Anfang sehen wir, sie haben sich wirklich aufrichtig unter die Schäden und die Schuld gebeugt. Sie haben nicht beschönigt, sie haben nicht selbstgerecht gebetet, sondern sie haben gesagt, wir haben gesündigt, wir haben versagt, wir haben deinen Auftrag nicht erfüllt. Lest es mal nach, wir können das jetzt aus Zeitgründen nicht ausführlicher behandeln, aber dieses Gebet, es zeigt, dass sie einfach verstanden hatten, warum Gott mit dem Volk Israel so handeln musste und dass sie die Hoffnung hatten, dass Gott um seines großen Namens willen nochmal Belebung und Erneuerung schenkt, den Tempel und den Tempeldienst noch einmal belebt. Nicht, weil sie es verdient hätten, weil sie so gut und gerecht waren. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir das richtig verstehen. Ja? In dem Maß, wie wir uns ehrlich demütigen, unsere eigenen Verfehlungen ganz klar und auch die der Gemeinde in einem priesterlichen, demütigen Sinn vor Gott bringen. In dem Maß kann Gott Gnade schenken und beleben und erwecken. Und ich denke, das ist das, was wir heute ganz dringend brauchen. Dieses Gebet um Belebung und Erweckung, diese Herzenshaltung, dass wir leiden unter dem notvollen Zustand des Volkes Gottes, unter seiner Zersplitterung, unter dem fleischlichen Zustand von uns persönlich und auch von unseren Gemeinden. Dass wir sehen, wie Gott es eigentlich gemeint hat und wie weit wir davon weg sind. Und dass wir aus diesem heraus wirklich zu Herrn rufen und ihn bitten, einzeln und gemeinsam, sehr gnadische. Zum Beispiel etwas, was uns westlichen Gemeinden sehr viel fehlt, was in russlanddeutschen Gemeinden oft der Fall ist, dass eine ganze Gemeinde einen Tag oder zwei Tage fastet und wirklich zum Herrn ruft gemeinsam. Kennen wir das noch? Also ich habe es von der westlichen Gemeinde eigentlich fast noch nie gehört. Ja? Und es ist ein Trauerspiel, denn das ist von Gott so gewollt, auch für die neutestamentliche Gemeinde, dass dort, wo wichtige Anliegen sind, dort, wo dieses Verlangen auch da ist, nach Belebung und Erneuerung, dass da auch vorher Demütigung sein muss. Und das Fasten gehört einfach auch im Neuen Testament mit zu diesem ernstlichen, demütigen Gebet um Erneuerung dazu. Aber dass einfach vom Herzen her das da ist, Herr, um deines Namens willen, belebe den Überrest, der vorhanden ist. Stärke dein Werk. Gib, dass wir diesen großen Auftrag, diesen heiligen Priesterdienst noch mit neuer Kraft und Lauterkeit ausführen können. Das sollte unser Verlangen sein, unser Gebet sein. Ja? Wir sollten auch bitten, dass wir wirklich das so sehen können, wie Gott die Dinge sieht. Ich denke, für ihn ist jede einzelne Gemeinde, die wirklich in Treue sich noch zu dem Herrn versammelt und seinen Namen verkündigt und ihn anbetet, etwas sehr Kostbares und Wichtiges. Ich denke mir oft, es sind Millionen Menschen um uns herum, die fluchen Gott, die dienen irgendwelchen Götzen, die leben in ihren Sünden. Und es sind nur die Gemeinden des lebendigen Gottes, wo diese priesterliche Anbetung aufsteigt, die vor Gott ein Wohlgeruch ist. Ja? Wir lesen das in der Offenbarung, das ist wie Weihrauch vor dem Altar Gottes. Und diese Anbetung zu erhalten, diese Priesterschaft zu erhalten, diese neutestamentliche Gemeinde so getreulich wie möglich nach dem Wort Gottes aufzubauen und zu bewahren und geistlich zu Christus hin wachsen zu lassen, das ist der große Auftrag, den wir eigentlich sehen sollten. Über unser persönliches Befinden, über unsere traditionelle Prägung hinaus, über alles Parteidenken hinaus, dass wir sehen, Gott will lebendige örtliche Gemeinden, in denen dieser heilige Priesterdienst nach seinem Wort wirklich noch ausgeführt wird. In Absonderung von der Welt und von Irrlehren. Aber zur Absonderung ist das Gegenstück die geistgewirkte Einmütigkeit der Gläubigen, die wirklich auf dem biblischen Boden zusammenkommen. Ja? Dass wir da nicht uns wegen zweit- und drittrangiger Fragen gegenseitig zerhacken. Ja? Wenn man das konsequent machen würde, dann könnte man die ganze Gemeinde Jesu Christi in Zweier- oder Dreiergruppen aufspalten an irgendwelchen Sachen. Und man kann auch froh sein, dass es noch zwei oder drei sind. Ja? Aber das ist niemals nach den Gedanken Gottes. Ja? Also wir müssen verstehen, dass dieses Aufbauwerk fordert uns. Das fordert unsere geistliche Gesinnung. Das fordert unser Gebet, unsere Opfer. Aber das ist das, was ich an Nehemia so wunderbar finde. Das war ein Mann, der dieses Werk mit seinem ganzen Herz, mit seinem ganzen Leben und Einsatz betrieben hat. Und er durfte Frucht sehen. Ja? Und ich denke, wir dürfen auch sehen, wenn wir in einer geistlichen Gesinnung dem Herrn dienen, in diesem Auferbauungswerk, dann dürfen wir Frucht sehen. Wir leben in der letzten Zeit. Das ist eine Zeit des Niedergangs. Ja? Wir wollen hier nicht Illusionen verbreiten, als könnte man hier noch die ganze Gemeinde und Christenheit reformieren, ganz bestimmt nicht. Das ist der kleine, treue Überrest, um den es hier geht, der belebt werden kann. Die anderen sind ja schon längst abgedriftet und abgefallen, die wollen ja gar nicht. Aber dieser Überrest selber lebt genauso in Schmach und Elend in einer gewissen Weise, wenn wir das mit dem Wort Gottes vergleichen. Und da priesterlich einzutreten, da zu dienen, da zu beten, das ist eigentlich die Ermutigung, die wir hoffentlich aus diesem Buch Nehemia und aus dem Vorbild dieses Mannes Gottes auch für uns mitnehmen können. Ja, zum Abschluss würde ich noch gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir dafür, dass wir durch deine Gnade erlöst worden sind, dass du uns erkauft hast mit deinem kostbaren Blut und du hast uns berufen, ein heiliges Priestertum zu sein, wie wir es auch lesen durften. Du hast uns zusammengefügt zu einem heiligen Tempelbau und wir sind berufen, deinem Namen Ehre und Anbetung zu geben, dir priesterlich zu dienen hier auf der Erde. Du hast es auch so geordnet, dass doch örtliche Gemeinden auch der Weg sind, wo du die Gläubigen zusammenführen und miteinander auch stärken willst und erbauen willst. Und du hast auch für die örtliche Gemeinde diese Verheißung gegeben, dass sie ein Tempel Gottes ist, in dem der heilige Gott, in dem du lebendig gegenwärtig bist. Herr Jesus, und so mögest doch du uns auch dieses Verständnis schenken, diese geistliche Gesinnung, dass wir dieses Aufbauwerk auch in unserer Gemeinde, wo du uns hingestellt hast, von ganzem Herzen betreiben. Und wir sehen die Mängel, wir sehen die Schwierigkeiten, wir sehen den schwachen und elenden und fleischlichen Zustand, der vielerorts in den Gemeinden herrscht. Und wir können auch daraus nur wirklich die Schlussfolgerung ziehen, dass wir uns demütigen und dich suchen. Herr, dass du zu deiner Ehre doch überall noch ein Werk der Belebung und der Erneuerung tust, dass du unseren Glaubensmut stärkst, uns reinigst und heiligst von Fleischlichkeit, von Weltlichkeit, von den Dingen, die uns oft bedrohen und unsere Kraft zu rauben drohen. Herr, lass uns wirklich auch durch das Vorbild des Nehemia, der ein solcher treuer Diener war, ermutigt und gestärkt werden, an diesem wunderbaren Aufbauwerk teilzunehmen. Gib uns auch die Kraft, Rückschläge und Schwierigkeiten, Krisen und Enttäuschungen zu überwinden. Herr, wir sehen es auch an Nehemia, wie er mit dir durchging und wie er sich von dir immer wieder stärken ließ. So schenke es du auch uns. Und segne uns, Herr, dass wir auch in dieser Haltung als Gemeinden noch ein leuchtendes Licht sind, damit das Evangelium noch ausgebreitet werden kann, damit auch die Letzten noch herausgerufen und gerettet werden können, bevor du wiederkommst, bevor wir diese glückselige Vereinigung mit dir erfahren dürfen. Und auch die Vollendung dieses Wunderwerkes deiner Gemeinde. Nur du kannst dieses Werk vollenden. Herr, darauf warten wir, danach sehnen wir uns. Aber lass uns die Zeit hier auf der Erde wirklich noch auskaufen und nutzen, um zu deiner Ehre auch als Gemeinde zu leben. Wir danken dir dafür und wollen beten, dass du dieses Wort an uns auch weiterhin segnest und wirken lässt. Amen. Amen.